Wir sind in Psalm 25 heute Abend und schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Wird uns hier nicht genau gesagt, was der Kontext oder der Hintergrund dieses Psalms ist, aber viele glauben, dass der Background die Verfolgung Davids durch seinen eigenen Sohn Absalom ist. Wahrscheinlich die tiefste Zeit in seinem Leben, wo er als König gestürzt wurde und vertrieben wurde aus Jerusalem durch seinen eigenen Sohn. Wie weh muss das getan haben? Auf jeden Fall haben wir hier einen Psalm, der voll ist von dem Ganzen. Klage zu Gott, Einsamkeit, Sündenerkenntnis oder Sünden, die ihn belasten. All diese Dinge, die uns runterdrücken können. Gefühle, die am Boden sind. Psalm ist ein akrostischer Psalm. Das heißt, von A bis Z, jeder Vers fängt mit einem weiteren Buchstaben des hebräischen Alphabets an. Haben Sie wahrscheinlich getan, auch unter anderem, dass man sich die Psalmen besser merken kann. Wir haben ja nicht das Vorrecht gehabt, dass Sie jeder eine Bibel nach Hause nehmen konnten, wie wir. Wir schätzen das oft viel zu wenig, ne? Aber Sie haben diese Psalmen auswendig gelernt. Und es ist interessant, wie dieser Psalm aufgebaut wird. Da ist Meditation oder erstmal Gebet und dann eine Meditation, ein Nachdenken über das, wie Gott ist. Und dann betet er wieder und dann denkt er wieder nach und dann betet er wieder. So dieses Schauen auf den Herrn und dann im Gespräch mit ihm drüber reden. Über das, was wir schauen und über das, was wir nachsinnen. In Vers 1 heißt es von David: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Innerstes, das, was mich ausmacht. Ich heb's hoch zu dir. Und das ist natürlich, was Gott haben will. Er will unser Herz, er will unsere Seele. Es langt ihm nicht, wenn wir nur äußerlich unsere Hände heben oder unsere Augen aufheben zu Gott oder äußerlich vielleicht beten. Er möchte unser Herz haben. In Jesaja 29 spricht der Herr: Das Volk, das naht sich mir mit seinem Mund und mit meinen Lippen ehrt mich, aber sein Herz hält es fern von mir und ihre Furcht von mir ist nur angelerntes Menschengebot. Das ist nur religiöse Tradition. Das ist nur Blabla, was die Leute mir bringen, aber die sind nicht wirklich mit dem Herzen dabei. David sagt: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Ich hebe dir mein Herz hin, mein Innerstes. Und es ist wunderbar, dass wir das tun können. Wohin sonst sollen wir gehen? Ich meine, wenn es uns wirklich dreckig geht, wohin sonst sollen wir gehen? In die Kneipe oder zum Fernseher oder zum Psychiater oder zum Seelsorger? Das ist kein Ersatz. Wirklich, es gibt nur einen Seelendoktor, es gibt nur einen, der unsere Seelen wirklich heil machen kann und unser Innerstes stärken kann, und das ist Gott. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Herr, groß geschrieben, Yahweh, der Bundesgott, Name Gottes, den er seinem Volk offenbart hat, dieser Name Gottes, mit dem er in Gemeinschaft steht, mit seinem Volk, der Ich bin, der Ich bin da, ich bin alles, was du brauchst. Ich war immer da, ich werde immer da sein, ich bin der Ich bin, ich bin Yahweh, der immer da ist, der auch immer für dich da ist. Und das gibt uns schon Perspektive, ne, wenn wir unser Herz zu ihm aufheben. Es gibt uns Hoffnung. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Wenn wir in schwierigen Situationen sind, stellt euch vor, wenn das wirklich der Kontext ist, dass David hier flüchten muss, aus seiner geliebten Stadt vertrieben wird, von seinen eigenen Leuten, von seiner eigenen Familie sogar, seinem eigenen Sohn alles zurücklassen muss, seine Frauen, seinen Reichtum, manche Gefährten, und er muss flüchten und da gibt es diesen Mann Shimi, der schmeißt mit Steinen nach ihm und verflucht ihn. Stell dir vor, wie es dem David da gegangen ist. Was für Sorgen da in seinem Kopf rumgeschwirrt sind. Sorge um sein Leben, um seine Familie, die Frauen, die er zurückgelassen hat, um sein Land, um seinen Sohn vielleicht sogar, Absalom. Er hat ihn geliebt, obwohl der gegen ihn rebelliert hat. Aber Herr, zu dir erhebe ich meine Seele, Gott, auf dich vertraue ich. Wo sonst sollen wir hingehen mit unseren Sorgen? Wo sonst? Ich meine, es gibt viel Grund, sich Sorgen zu machen. 98% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, haben überhaupt keinen Einfluss drauf. Die passieren oder passieren nicht. Völlig unabhängig von uns. Da werden unsere Sorgen nichts verändern. Und ja, wenn wir auf uns allein gestellt sind, dann kann das ganz schön beängstigend sein. Ne? Aber wir kennen den, der alles in seiner Hand hält. Das ganze Universum in seiner Hand hält, auch unser Leben in seiner Hand hält. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, weil euer Vater weiß, was ihr braucht. Und so in solchen Zeiten können wir unser Herz, unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken zu Gott erheben und uns ihm anvertrauen. Es ist dann wie wenn jemand mit so einem alten Flugzeug fliegt. Und der Pilot fliegt so dahin und plötzlich hört er so ein sehr beunruhigendes Geräusch, so ein Nagelgeräusch. Und ihm wird plötzlich bewusst, dass da Ratten an Bord sind und die nagen da hinten an den Kabeln. Und er weiß, oh, oh, wenn der Motor ausfällt, so eine einmotorige Maschine, dann bin ich platt, dann ist es aus. Und was macht er geistesgegenwärtig? Reißt er das Steuer nach oben und steigt immer höher mit seinem Flugzeug so hoch, bis der Ratte der Sauerstoff ausgeht und sie nicht mehr weiter nagen kann. Das passiert, wenn wir unser Herz und unsere Sorgen zu Gott erheben, wird die Luft dünn für unsere Sorgen bei ihm. Dann bringen wir diese Ratten in unserem Leben zum Schweigen, wenn wir zu Gott schauen, uns ihm anvertrauen. Zu dir hebe ich meine Seele, auf dich vertraue ich. Das ist parallel hier. Wie erhebe ich meine Seele zu Gott, indem ich mich ihm anvertraue, indem ich auf ihn schaue und nicht auf mich selbst, auf seine Macht, nicht auf meine Schwäche, auf seine Weisheit, nicht auf meine Blödheit, auf seine Fähigkeit, nicht meine Unfähigkeit. Dass er alles in den Händen hält, wo ich hilflos bin. Ich kann ihm vertrauen. Und dann sagt er, lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden, es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Lass mich nicht zu Schanden werden, ich möchte mich nicht schämen, ich möchte nicht beschämt dastehen. In welchem Kontext? Ich stehe beschämt da, wenn meine Feinde mich überwältigen würden und die würden Sieg feiern über mich. Und wenn wir an unsere geistlichen Feinde denken, Sünde, unser Fleisch, Versuchungen. Mann, wenn wir besiegt werden von diesen Dingen, wenn wir überwältigt werden von diesen Dingen, dann müssen wir uns oft schämen. Und dann sind wir beschämt. Aber das muss nicht passieren, wenn wir auf den Herrn schauen. Alle, die auf dich harren, werden nicht beschämt werden. Gott ist absolut treu, er ist absolut zuverlässig. Und er sagt, in jeder Versuchung wird er auch einen Ausgang schaffen, damit wir sie ertragen können. Aber es werden die beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Und das ist sehr wörtlich eingetroffen, wenn diese Situation als Absalom gegen David rebelliert hat, wenn das wirklich der historische Kontext von dem Ganzen war. Denkt dran, Absalom ist umgekommen, hat verloren. Ahitophel, dieser Ratgeber, hat sich aufgehängt, der war beschämt. Gott hat für David gekämpft. Aber die auf den Herrn harren, die werden nicht beschämt werden. Interessantes Wort, harren. Wir werden es gleich wiedersehen. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich. Das können wir glauben, dass David das in der Situation gebetet hat. Gott, was jetzt? Wie soll es weitergehen? Was soll ich tun? Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Und ich finde es interessant, dass David nicht geblieben ist und gekämpft hat. Nicht eingeegelt hat, sondern dass er gegangen ist. Dass er gesagt hat, wenn der Herr will, wird er mich wieder zurückbringen. Hat den Herrn für sich kämpfen lassen. Hat sein Leben und sein Schicksal, seine Zukunft in die Hände des Herrn gelegt. Ich weiß nicht, ob das die natürliche Tendenz gewesen wäre von ihm. Oder ob da nicht schon Gottes Führung drinnen steckt. Dieser Weg der Demut. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig und ich bin sanft. Lern von mir. Deine Wege tu mir kund, deine Pfade lehr mich. Und man weiß ja, sind wir davon abhängig, dass Gott uns führt. Und ich bin überzeugt, alle, die auf den Herrn harren, die sich ihm anvertraut, die wird er führen. Ob uns das immer bewusst ist oder nicht, aber Gott wird uns führen. Und oft sehen wir es, wenn wir zurückschauen dann. Ich weiß, ich kann das für mein Leben 100% bezeugen. Sehe ich Gottes Hand, sehe diesen roten Faden, den er durch mein Leben zieht. Und sehe an manchen Punkten, wo er sehr klar zu mir gesprochen hat und mich geführt hat. Und dann sehe ich andere Punkte, wo er mich ganz sanft geleitet hat. Einfach während ich mit ihm gegangen bin, hat er Umstände geleitet, hat er mich geführt. Und ich sehe erst im Nachhinein, wow, da war wirklich Gottes Hand mit drin. Mit dem Spiel, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach so passiert. Man sieht diese Puzzleteile, die ineinander passen und es ergibt dieses große Bild und man kann sagen, wow, Gott war wirklich treu, Gott hat mich geführt und wir sind so gesegnet. Vor allem spricht Gott natürlich durch sein Wort zu uns. Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns möchte, was sein Plan für mein Leben ist, dann lass uns dieses Buch lesen. Da finden wir 99% seines Plans für uns heraus. Was heißt, in Beziehung mit ihm zu leben und was es heißt, als Christ zu leben. Und den Rest wird er uns ganz sanft und persönlich führen in diese persönliche Berufung, die er für uns hat. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils und auf dich harre ich den ganzen Tag. Wieder leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Das demütige Herz, was David hat. Nicht ich weiß es besser, Gott. Ich weiß besser, was gut für mich ist. Sondern nee, Gott, du lehre mich. Du Lehrer, ich Schüler. Nicht umgekehrt. Und ich mag das, denn du bist der Gott meines Heils. David kannte Gott. Und Gottes Herz für uns ist, dass wir heil sind. Und seine Wahrheit, sein Wort hier, es ist der Weg zum Heil. Deswegen sagt David, lehre mich. Du bist der Gott meines Heils. Wenn Gott uns lehrt, wenn wir nach dem leben, was er uns hier in seinem Wort sagt, dann ist es Heil. Dann ist es gut für uns. Es ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Das, wo er sagt, das sollst du tun. Und auch das, wo er sagt, nee, da lass die Finger davon. Weil er weiß, wenn wir unsere Finger da dran legen, ist es wie mit den Fingern auf die heiße Herdplatte und wir verbrennen uns, wir tun uns weh. Der Lohn der Sünde ist der Tod, ist Zerstörung. Aber Gottes Wahrheit, Gottes Weisheit, Gottes Wort, das ist Heil. Betriebsanleitung für ein heiles Leben. Und ich werde da nicht lang drüber reden, weil wir erst am Sonntag drüber geredet haben. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Oder täglich. Auf dich harre ich. Das Harren ist nicht einfach nur dasitzen und nichts tun. Oder unbeteiligt irgendwo dasitzen und warten, ob Gott nicht irgendwas tut oder Gott irgendwas sagt. Es ist ein aktives Warten auf Gott. Ein Ausharren im Vertrauen auf ihn. Ich mag, was Matthew Henry darüber geschrieben hat. zu dem Thema auf Gott harren. Er sagt, es bedeutet erstens ein Leben leben, das sich nach Gott sehnt. So wie der Bettler wartet auf den Geber, der ab und zu vorbeikommt. Ich harre auf den Herrn, ich sehne mich nach ihm. Mit Sehnsucht warte ich auf ihn. Zweitens sagt er, ein Leben leben, das sich an Gott freut. So warten wie ein Verliebter auf seine Geliebte wartet. Mit Vorfreude, mit Zuneigung. Drittens sagt er, ein Leben in Abhängigkeit von Gott. So wie ein Kind auf seinen Vater wartet. Vertrauen in Abhängigkeit. Der Papa wird schon richten. Und viertens ein Leben in Hingabe an Gott. So wie ein Diener, der auf seinen Herrn wartet. Der bereit ist, seinen Willen zu tun. Das ist Harren, ein aktives Warten auf den Herrn. Ein aktives Vertrauen in den Herrn. Ich bin nicht apathisch, sondern wie David sagt, zu dir hebe ich meine Seele. Auf dich vertraue ich, Gott. Ich vertraue mich dir an. Und ich bin in Umständen, wo ich vielleicht nichts ändern kann und wo ich hilflos bin und nicht ein- und aus weiß und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich harre auf dich, Herr. Ich sehne mich nach dir, so wie ein Bettler sich nach seinem Wohltäter sehnt. Gott, du bist die Antwort. Und ich warte in diesen Umständen auf dich, Gott, mit Freude. Wie ein Geliebter auf seine Geliebte wartet. Und in Abhängigkeit, wie ein Kind, das auf den Vater wartet. Gott, es ist jenseits meiner Möglichkeiten, es übersteigt meine Fähigkeit. Ich bin am Boden. Gott, wenn du jetzt nichts tust, dann bin ich am Ende. Dann ist es aus. Warte schon mal in so einer Situation? Ich war an dem einen oder anderen Punkt schon in so einer Situation, wo ich wirklich Gottes Eingreifen brauchte. Und dann dieses Warten, wie ein Kind auf den Vater wartet. Kindlicher Glaube ist so sorglos, oder? So unbekümmert. Wenn ein Kind, das auf den Papa wartet. Kinder können nicht viel. So ein Kleinkind ist auf sich allein gestellt, ziemlich verloren. Aber es macht sich keine Sorgen um die Zukunft, oder? Macht sich keine Sorgen, ob es genug zum Essen haben wird oder was zum Spielen haben wird oder ob seine Bedürfnisse befriedigt sein werden. Das ist der Job der Eltern. Wir machen uns Sorgen, wie wir unsere Kinder versorgen. Das Kind vertraut einfach auf den Vater. Der Papa wird schon richten. Und auch in Hingabe warten. Gott, ich warte auf dich und ich bin in diesen unmöglichen Umständen. Aber Gott, wenn du sprichst, ich habe momentan keinen Plan, keine Ahnung, aber wenn du zu mir redest, dann bin ich bereit zu tun, was immer du immer sagst, ob mir das passt oder nicht. Das ist Harren auf den Herrn, ein aktives Warten auf ihn, voll Vertrauen. Und das bewirkt was. In Römer 5 heißt es, Paulus sagte, wir rühmen uns in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Na, es bleibt uns nichts anderes über, als in so Umständen, in denen wir bedrängt sind und wir nicht ein- oder auswissen, deprimiert sind, machtlos sind. Vielleicht ist das eine Finanzkrise, die uns trifft und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielleicht ist es eine Krankheit, die unheilbar ist. Oder wenn der Arzt sagt, es ist Krebs. Oder eine Beziehung in Brüche geht und du bist völlig am Boden, völlig zerbrochenes Herz. Zu viele Situationen, wo wir bedrängt sind. Aber wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf den Herrn zu harren. Im Vertrauen auf ihn. Und dann heißt es, das Ausharren bewirkt aber Bewährung. Oder Erfahrung, Gottes Erfahrung. Wie es hier heißt, die auf dich harren, im Vers 3, die werden nicht beschämt werden. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Gott hat Abraham und Mose und David und Petrus und wie sie alle heißen, diese Helden, die wir haben in der Bibel. Gott hat die nicht im Stich gelassen und du wirst auch nicht der Erste sein, den er im Stich lässt. In der Geschichte der Menschheit. Gott ist treu. Und so das Ausharren bewirkt Bewährung oder Gotteserfahrung und dann diese Bewährung bewirkt Hoffnung. Da habe ich Hoffnung. Ich habe Gott erlebt. Und das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation bin, mache ich mir weniger Sorgen, weil ich habe Gott erlebt. Ich kenne meinen Papa ein bisschen besser. Meinen Geliebten. Meinen Herrn. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zuversicht und kann ein bisschen größere Herausforderungen angehen. Und so wachsen wir geistlich. Natürlich dieser Prozess von Bedrängnis, schwierigen Umständen und Ausharren, Vertrauen auf den Herrn, auf ihn schauen. Dann erleben wir Gottes Wirken und dann bewirkt es Hoffnung in unserem Herzen. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. Erinnert hier Gott. Gott, gedenk an deine Gnade, an deine Erbarmungen, an deine Gnadenerweise. Von Ewigkeit her, wir können an die Geschichte Israels denken, immer wieder, wo Gott das Volk verschont hat und hat Gnade geschenkt. Und sie hatten kein Wasser in der Wüste und Gott hat ihnen Wasser gegeben. Und sie haben gemurrt, weil sie zu wenig zu essen hatten. Und trotzdem, trotz ihrer miserablen Einstellung, war Gott gnädig und hat ihnen Manna vom Himmel gegeben und Wachteln. Und Gott war treu, seine Gnaden erweise. Größte Erweis seiner Gnade ist, dass er uns so liebt, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und dass er für unsere Sünde gestorben ist und bezahlt hat, die uns von Gott trennt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Völlig losgelöst von uns selbst. Etwas, was wir aus eigener Kraft nie erreichen könnten. Gemeinschaft mit Gott. Das hat Gott uns geschenkt. Unverdient. Unverdientes Geschenk, unverdiente Gunst. Das ist Gnade. Gottes Gnadenerweise. Ich hoffe, euch ist es bewusst. Ich hoffe, uns ist es bewusst. Wenn Gott irgendwas Gutes tut in deinem Leben, ist es nicht wegen dir. Erinnere dich daran, es ist ein Gnadenerweis, es ist trotz dir. Wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so gut sind oder weil wir so großen Glauben haben. Es sind Gnadenerweise. Gott schuldet uns nichts. Das, was wir verdient haben, ist die Hölle. Das haben wir uns redlich verdient. Aber Gott schenkt uns Gnade. So viele Arten. Vergebung, Gemeinschaft mit sich selbst, Gnade in unseren Beziehungen. Gnade auch schwere Zeiten, vielleicht üble Nachrede, Verfolgung zu ertragen, Freude zu haben in diesen Dingen, Gnade eine Krankheit zu tragen. Wir dürfen immer beten, wenn wir krank sind. Und manchmal heilt der Herr und manchmal sagt er, wie dem Paulus, meine Gnade genügt dir. Ich habe einen Zweck da drin, in dieser Schwierigkeit in deinem Leben. Und ich gebe dir Gnade, da durchzugehen. Meine Gnade genügt dir. So oder so, wir sind nicht allein gelassen. Gott gibt uns Gnade für unser tägliches Leben. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er herausgefunden hat, dass dieses Leben aus Gnade, nicht im Selbstvertrauen, aus eigener Kraft zu leben, sondern diese Abhängigkeit von Gott, in die Gott ihn reingeführt hat, auch durch diese Krankheit, das hat ihn stark gemacht in einem gewissen Sinn. Weil da musste noch Gott noch mehr vertrauen und er sagt im Prinzip, Gott, du hast durch mich so viel mehr tun können, als ich je aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Und lasst uns das Leben von Paulus anschauen. In einem Menschenleben, einem halben Menschenleben, fast die gesamte bekannte Welt damals erreicht mit dem Evangelium. Wahnsinn. Und dann könnt ihr nachlesen im 2. Korintherbrief, ne, dass was er alles durchgemacht hat. Zweimal Schiffbruch und gesteinigt und verprügelt und Gefängnis und Hunger und Durst und diese ganzen schlimmen Umstände, schwierigen Umstände. Denkt an Malta, Schiffbruch, tagelang war es nicht klar, ob sie überhaupt überleben werden oder ob sie absaufen werden. Nichts gegessen, Schiffbruch, sie schwimmen an Land, Paulus taumelt reisig, dann beißt ihn eine Giftschlange. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Er hat ihn ermutigt, er ist ihm erschienen dort auf dem Schiff und hat ihn persönlich ermutigt. Er hat ihm ein prophetisches Wort gegeben, dass sie überleben werden, hat die Leute ermutigt. Gott hat sie beschützt, dass die Soldaten diese Gefangenen nicht umgebracht haben, weil sie in die Schlange gebissen hat. Hat Gott ihm Gnade geschenkt, dass er nicht beeinträchtigt war davon, dass er ihm nichts getan hat. Und das hat eine Tür geöffnet, um auf der ganzen Insel das Evangelium zu verkündigen. Aber Gottes Gnade, denkt an diese Gnade Gottes in dem Leben von Paulus. Das hätte er nie aus eigenem Plan oder aus eigener Kraft zustande gebracht. Ich denke, seine persönlichen Reisepläne nach Rom haben ganz anders ausgesehen. Aber in dieser Schwachheit war der Herr stark und so ist auch in unserem Leben. Wir mögen das nicht von Natur aus. Wir glauben es manchmal nicht, dass Schwachheit was Positives hat. Weil ich bin nicht gern schwach. Ich glaube, kein Mann ist gern schwach, oder? Wir wollen Helden sein, wir wollen stark sein. Aber wir müssen abhängig sein von Gott, dann sind wir stark. Nicht selbstgenügsam, sondern uns an ihm genügen lassen und im Gebet sein, in Abhängigkeit von ihm. Das macht uns stark. Ich glaube, was uns oft am meisten schwächt, ist so diese Reststärke. Nicht unsere Schwäche, sondern das, was noch übrig ist. Ob wir nicht am Ende von uns selbst sind. Das steht Gott, glaube ich, oft mehr im Weg als unsere natürlichen Schwachheiten oder Krankheiten oder was immer für Schwächen wir haben. Einer der besten Bibellehrer, den ich kenne, der ist so ein Legastheniker, dass er nicht mal lesen konnte. Der kann die Bibel nicht lesen. Deswegen hat er sie auswendig gelernt mit einer Audiobibel. Und Gott benutzt diese Schwachheit. Er ist ein wunderbarer Bibellehrer. Gott ist in Schwachheit stark. Gedenke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. Gott ist Gnade von Ewigkeit. Das ist einfach seine Natur. Gott ist ein gnädiger Gott. Ich bin so froh drüber, weil ich brauche viel Gnade. Weil ich bin sehr schwach. Und ich brauche viel Mist. Und ich bin überhaupt nicht weise. Ich brauche seine Gnade. David appelliert hier nicht an sich selbst, Gott sei mir gnädig oder Gott hilf mir wegen mir, ich bin doch der König, guck mal, was ich nicht für ein Held bin, ich habe doch alles Gute getan für dich. Nee, er appelliert einzig und allein an Gottes Charakter, an seine Gnade. Das ist, was du bist, Herr. Gedenk an deine Erbarmungen, nicht an meine Erbarmungen. Mann, ich war so barmherzig für andere und ich war so ein guter Mensch und ich habe so viel Gutes getan, Gott. Jetzt hilfst du mir auch, jetzt schuldest du mir was. Nee, es ist Gottes Gnade, deine Erbarmungen, Herr, von Ewigkeit her, das ist dein Charakter. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen gedenke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Wieder der Charakter des Herrn, er ist gnädig, er ist gütig, um deiner selbst willen. David sind seine Sünden bewusst, seine Jugendsünden. In unserer Gesellschaft ist es oft so, dass man den Jugendlichen die Sünden nachsieht. So, naja, das ist so jugendlicher Leichtsinn, pff, lass mal die mal. Aber die haben genauso negative Konsequenzen wie die alten Sünden. Ich meine, die Sünden der Alten. Weise ist es, auch als Jugendlicher die Finger davon zu lassen. Ich weiß nicht, woran David hier genau denkt. Sein Ehebruch mit Bathseba, da war er eigentlich schon ein älterer Mann, vielleicht um die 50. Vielleicht kam ihm das noch wie Jugend vor, ich weiß es nicht. Vielleicht war es was anderes in seiner Jugendzeit. Aber ihm ist es bewusst seine Sündhaftigkeit. Manchmal kann uns auch das quälen hier. Versagen, Sünde in der Vergangenheit. Und der Teufel will uns natürlich gern immer verdammen. Sagen, Gott wird dich nicht gebrauchen, Gott wird dich nicht lieben wegen dem, was du da getan hast. Das kannst du selber nicht vergeben. Ist natürlich stolz, wenn Gott dir vergibt, dann was hast du für ein Recht, es festzuhalten, dich runterziehen zu lassen. Aber wenn du dir selbst nicht vergibst, dann kannst du auch anderen nicht vergeben. Dann wirst du einem unbarmherzigen Menschen, festgekettet in der Vergangenheit, getrieben von diesen Dingen. Und leider Gott, es gibt so viele Menschen, die zerstört werden durch ihre Schuld, die nicht loskommen. Menschen, die Furchtbares getan haben vielleicht. Mütter, die ihre Kinder abgetrieben haben. Kommen nicht darüber hinweg. Ich glaube, das geht wirklich nur mit Gott. Seine Vergebung. Es gibt wirkliche Vergebung. Nicht nur irgendwie Psychokram, dass du dich irgendwie besser fühlst, sondern wirkliche Vergebung. Es vergeben so, als hättest du es nie getan. Verbrecher, Mörder, Ehebrecher. Dinge, die uns leid tun. Heiliger Geist kann es uns persönlich machen, was für unser persönliches Leben heißt. David hatte offensichtlich solche Dinge in seinem Leben, in seiner Vergangenheit. Und die Tendenz ist auch, das sehen wir bei Paulus, je länger er mit dem Herrn lebt und je näher er dem Herrn kam, desto sensibler wurde er für seine eigene Sündhaftigkeit. Vielleicht waren es gar nicht so furchtbare Sünden, aber einfach sein Gewissen war so fein, geprägt von dem Herrn, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Und auch, wohin gehen wir damit? Wo lassen wir unser Gewissen reinigen bei Gott? Jesus am Kreuz, da können wir das zurücklassen. All unsere Schuld, unsere Lebensschuld wurde bezahlt. Nach deiner Gnade gedenke du meine, um deiner Güte willen, Herr. Wieder Gott nicht, weil es ich verdiene, wegen mir. Hey, guck, weil ich habe versucht, das abzuarbeiten, all diese Jahre, diese Jugendsünde, die ich damals gemacht habe. Ach, das ist negativer Stress. Ha? Das ist auch eine Strategie, die viele versuchen. Ich versuche es wieder gut zu machen. Und ich habe da jemandem Unrecht getan und jetzt gründe ich dafür eine Hilfsgesellschaft und ich habe da, weiß nicht, im Krieg einen umgebracht, deswegen helfe ich jetzt Familien, die irgendwo einen Vater verloren haben. Oder ich habe mein Kind umgebracht und jetzt versuche ich anderen Frauen zu helfen und das ist wunderbar und das ist schön. Aber wenn du das tust, um dein Gewissen zu beruhigen, um es wieder gut zu machen, das wird es nicht heilen. Das kannst du ewig machen. Der Einzige, der heilen kann und der wirklich vergeben kann, ist Jesus. So als ob du es nie getan hättest. Entfernen unsere Sünden von uns, soweit der Osten vom Westen ist. Unendlich weit. Er hat es weggenommen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das ist so wunderbar, wenn wir wirklich frei werden können. Wir müssen nicht festgekettet sein in unserer Vergangenheit. Wir können vorausschauen. Vergebung haben und Hoffnung haben. Aber es ist wieder die Gnade des Herrn. Und jetzt, nachdem er gebetet hat, meditiert er über den Herrn. Er denkt nach. Und wenn wir über Meditation sprechen, im christlichen Sinn, ist es nicht dasselbe wie östliche Meditation. Da geht es darum, du fokussierst all deine Gedanken auf irgendwas, auf deinen Nabel oder irgendein Objekt, um deine Gedanken zu entleeren, dein Hirn zu entleeren. Bis du völlig leer wirst. Und dann öffnest dich geistig, dass irgendwelche anderen geistlichen Mächte dich manipulieren können. Aber christliche Meditation ist nicht, sich zu entleeren. Ich meine, was haben wir davon? Richtig leer zu werden. Richtig blöd zu werden. Das Einzige, was ich noch sehe, ist ein Nabel und nichts anderes mehr im Hirn. Nichts anderes mehr in meinem Bewusstsein. Ich weiß auch nicht, ob Leere wirklich das ist, was unser Leben schön macht. Also ich fände es ziemlich langweilig, was unser Leben reich und schön macht, sind Beziehungen und Erfahrungen und solche Dinge. Also als Christen, wenn wir meditieren, wir füllen unsere Gedanken mit Gottes Wahrheit, mit Gottes Wort, mit Wahrheiten über seinen Charakter. Darüber denken wir nach. Wir hängen unser Denken nicht an den Nagel, dass wir uns entleeren. Nee, wir dürfen denken als Christen. Das soll uns nicht abgewöhnt werden. Wir dürfen denken, aber wir fokussieren unser Denken auf Gottes Wahrheit und auf das, was er ist. Unsere Sicht von uns selbst wegwenden auf ihn und auf das, wie er ist. Und das ist, was David hier macht. In Vers 8, gütig und gerade ist der Herr. Das ist, wie Gott ist. Er ist gütig. Er ist gerade, ehrlich. Darum unterweist er den Sünder in dem Weg. Weil er es gut mit uns meint. Weil er ehrlich ist. Weil er gütig ist. Er leitet den Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Die Sanftmütigen oder die Demütigen. Man kann einen Esel nicht leiden. Einen sturen Esel. Wir hatten da auch drüber geredet am Sonntag und letzte Woche. Der Unterschied zwischen einem Nachfolger und einem, der gezwungen wird. Nachfolge ist aus freiem Willen. Und so, er leitet die Sanftmütigen im Recht, er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg, die sanftmütig sind, die demütig sind. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott kann uns nur leiden, wenn wir willig sind. Dann wird er uns leiden. Wenn wir stolz sind und nach Gottes Führung suchen, damit wir dann entscheiden dürfen oder wollen, ob wir es wirklich machen wollen oder nicht. Ich glaube nicht, mit so einer Einstellung kannst du nicht viel Führung von Gott erwarten. Das ist das demütig. Ich bin bereit zu tun, was immer du von mir willst, Gott. Ich bin bereit, mich führen zu lassen. Du bist der Herr, ich bin dein Nachfolger aus freiem Willen. Und er leitet die Sanftmütigen im Recht, dem was richtig ist. Er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg, Jesu Weg. Heilen Weg, auch macht uns Jesus ähnlich. Das ist wahres Leben. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Gott ist treu. Wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Wenn wir uns nur ihm zuwenden, so wie David das macht, ich erhebe meine Seele zu dir, ich vertraue dir, du bist Gott, ich bin dein, dann ist er gütig. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Das ist unser Gott. Er ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Ich bin so froh. Wunderbarer Gott. Es ist gut, von ihm geleitet zu werden. Es ist schön, mit ihm zu leben. Es ist eine Freude, keine Last. Er meint so gut mit uns. Und so denkt er über Gott nach, wer er ist. Und das ist eine gute Sache, wenn wir das auch machen im Gebet. Mal Zeit nehmen zu hören, wenn wir sein Wort lesen und mal drüber nachzudenken, über das, was wir lesen, über das, wie er ist. Stärkt auch wieder unser Vertrauen. Denn ich sehe, dass er gütig ist und treu und gnädig und barmherzig. Fällt es mir leichter, ihm zu vertrauen und sagen, okay Gott, ist zwar nicht, was ich machen würde und ich sehe zwar nicht, wie das passt und warum das gut sein soll, aber du sagst es, also tu es. Und dann im Nachhinein sehe ich, warum es heil und gut ist. Aber fällt es uns leichter zu vertrauen. Jemanden, den wir nicht kennen, da fällt es uns schwer zu vertrauen. Aber wenn wir jemanden kennen und vor allem wissen, hey, der ist gut und er ist liebevoll und er meint es gut, er sagt die Wahrheit immer und er ist treu, dann fällt es uns leichter zu vertrauen. Sagt er, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist so groß. Wieder dieses Bewusstsein seiner Schuld macht ihn demütig vor Gott. Und um deines Namens willen, Herr, in Jesu Namen vergib uns. Nicht wegen mir, nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Am Kreuz für uns. Sein perfektes Leben für uns, seine Bezahlung unserer Schuld am Kreuz, seine Auferstehung. Im Namen Jesu beten wir. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Jetzt denkt er wieder nach. Jetzt denkt er nach über den Nachfolger. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet, der Ehrfurcht hat vor Gott? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Wir, das ist wirklich eine Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Führung erfahren in unserem Leben. Dass wir Ehrfurcht haben vor dem Herrn. Jemand, der Gott nicht nachfolgen will, den wird er nicht führen. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, sagt Jesus. Also es ist gut, es ist heil. Es ist schön, Gott nachzufolgen, auf sein Wort zu hören. Vers 14, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Das ist ein schöner Vers. Die, die Ehrfurcht vor Gott haben, die zieht Gott in sein Vertrauen. Denen offenbart er sich. Er offenbart ihm von seiner Wahrheit. Er offenbart ihm ein Stück weit von seinem Plan und was er vorhat. Ich finde das wunderschön. Wenn wir den Herrn fürchten, dann zieht Gott uns ins Vertrauen. Wir dürfen Insider sein. Bibelleser wissen mehr. Wir dürfen Insider sein von Gottes heilen Plan. Und es geht natürlich hier nur um Erfahrung, wenn Gott uns lehrt und unterweist. Es geht um Gottes Erfahrung hier, nicht um Kopfwissen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wieder dieses Harren auf den Herrn, das ist Harren auf den Herrn. Meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Und das gibt unserem Problem die richtige Perspektive. Wir können das Sonnenlicht ausblenden, indem wir die Hand vor unsere Augen halten, dann wird es dunkel und wir sehen nichts. Dabei ist die Sonne, weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 Mal größer als die Erde. Ein Riesending. Aber meine kleine Hand kann das Licht fernhalten von mir. So kann es uns manchmal gehen mit unseren Problemen. Gott ist so groß und wir sind nur das Problem. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wieder diesen Schritt zurück zu machen, das große Bild zu betrachten. Naja Gott, okay, du sitzt noch auf dem Thron, du bist liebevoll, du bist gütig, du bist barmherzig, du bist gerecht. Oh, du bist mein Vater, wenn ich in Jesus bin. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet und dann wird er meine Füße aus dem Netz lösen. So oft passiert es, wenn wir auf den Herrn schauen, dann löst er uns aus unserer Depression und aus unseren Sorgen und diesen Dingen, wo wir uns verstrickt haben. Auch aus den Stricken, die andere Menschen uns legen oder Versuchungen, die der Teufel uns stellen will. Wenn wir auf den Herrn schauen, das ist die Antwort für alles eigentlich, ein auf den Herrn ausgerichtetes Leben. Wende dich zu mir, jetzt bete da wieder. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. David war einsam. David war elend. Er hat sich hundselend gefühlt. Vielleicht kennt ihr auch das. Ich kenne noch jemanden, der es kennt. Jesus. Wenn du dich einsam und elend fühlst heute, dann weißt du, dass Jesus sich auch so gefühlt hat. Gott weiß, wie es dir geht. Nicht nur intellektuell oder theoretisch, weil er der allwissende, allmächtige Gott ist. Nee, er weiß es aus persönlicher Erfahrung. Denk an Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denk, er hat sich elend gefühlt und einsam in dem Moment. Deswegen haben wir einen wunderbaren Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, heißt im Hebräerbrief. Und er lädt uns ein, mit Zuversicht, mit Freimut zu ihm zu kommen, vor seinen Thron der Gnade. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Das hat David gebraucht in der Situation, denn ich bin einsam und elend bin ich. Da hat er sich gefühlt, aber wisst ihr was? Wir sind nie allein. Wir fühlen uns manchmal einsam, aber wir sind nie allein. Jesus ist immer bei uns. Der, der auch einsam und allein war, der, der weiß, wie es uns geht. Und er hat immer ein offenes Ohr. Und er ist immer da und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, so wie David das hier in diesem Psalm tut. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Er war beengt in seinem eigenen Herzen. Nicht nur, dass die Feinde ihn verfolgt haben, er war beengt in seinem Herzen. Das ist so richtig Depression, würden wir heute sagen. Dir schnürt's den Hals zu. Dann, du fühlst dich unter Druck, ein innerer Druck. Enge im Herzen. Mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal. Elend, Mühsal. Er hatte diese Enge des Herzens, diese inneren Bedrängnisse, Depressionen, Anfechtungen. Und dann hat er dieses äußere Elend und diese Mühsal. Hey, das ist Elend hier, als König aus der Stadt auszuziehen, als ein Loser. Und alles hinter sich zu lassen. Das war ein mühsamer Weg, zu fliehen vor dem eigenen Sohn. Und vergib alle meine Sünden. Und dazu kommt dann noch wieder dieses Bewusstsein, ein Sünder zu sein. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind. Mit gewaltigem Hass hassen sie mich. Die wollen mich lieber tot als lebendig sehen. Und wir alle haben solche Feinde. Teufel ist ein brüllender Löwe. Er versucht uns zu verschlingen. Er hasst uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber wir dürfen unsere Augen aufheben zum allmächtigen Gott, der so viel stärker ist als er. Und so, Vers 20, bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Wie jemand, der in der Höhle Zuflucht sucht. Gott, du bist meine Höhle. Manchmal sagt er, Gott, du bist meine Burg. Du bist mein Fels, bei dir berge ich mich. Oder für mich ist dieses Bild, das Jesus gebraucht hat, ich will euch versammeln wie eine Glucke ihre Kinder unter die Flügel. Das war der Platz des Schutzes. Sehr zärtliches Bild. Ich berge mich bei dir. Es geht drunter und drüber, ich werde verfolgt, die Leute hassen mich, ich fühle mich super mies in meinem Herzen. Ich weiß nicht mehr ein und aus, ich habe keinen Plan, aber Gott, ich berge mich bei dir. Und da ist dieser Platz des Heils, wie wir im Psalm 23 gelesen haben. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da, wo die Feinde gegen mich anstürmen, das Bild von der Armee, die gegen mich losstürmt, mitten im Schlachtgetümmel, wo die Leute aufeinander einschlagen und sich Gliedmaßen abhacken und totstechen. Ah, dieser Duft von Schnitzel und Sauerbraten und du drehst dich um und da ist ein Tisch, eine gedeckte Tafel. Und Gott sagt zu dir, setz dich hin, iss, ruh dich aus inmitten dieses Schlachtgetümmels. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ruhe im Sturm, du bist das Auge im Sturm, singen wir in einem Lied. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Und Gott ist lauter und redlich, er ist ehrlich. Er meint es gut mit uns. Und dann sagt im Vers 22, erlöse Israel, oh Gott, aus all seinen Nöten. Denkt nicht nur an sich. Schöner Abschluss von diesem Psalm. Denkt nicht nur an sich, oh, ich bin bedrängt, sondern oft, wenn wir bedrängt sind durch unsere persönliche Erfahrungen in schweren Zeiten, werden wir barmherzig für andere, die dieselben Dinge durchmachen. Und so betet David nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein Volk. Erlöse auch Israel aus all seinen Nöten. Und er schließt hier mit Fürbitte. Und wir schließen auch an diesem Punkt. Vater, wir danken dir für dein Herz, für deinen Charakter, dass du ein barmherziger und gnädiger und beständiger und treuer und zuverlässiger Gott bist, der es gut mit uns meint, der Heil für uns vorhat. Stärke unser Vertrauen auf dich, Herr. Du kennst die Dinge, wo wir durchgehen. Du kennst jeden Einzelnen und jede einzelne Situation. Und Herr, wir wollen diese Dinge zu dir bringen. Das Elend, die Einsamkeit, wo wir uns angegriffen fühlen, wo wir uns überfordert fühlen oder eingeengt und depressiv fühlen. Herr, du kennst all dieses Spektrum, all diese Emotionen, kennst du persönlich aus eigener Erfahrung. Und ich danke dir, dass du Barmherzigkeit hast mit uns und Liebe für uns und dass du Vergebung hast und dass du einen Plan hast für uns und dass du uns nicht fallen lassen wirst, dass du uns behüten wirst, wenn wir zu dir laufen. Ich danke dir, dass du die Antwort bist auf den Hunger unseres Herzens und auf all diese Gefühle, die uns runterziehen, auf all die Schwierigkeiten und Ausweglosigkeit in unserem Leben. Du bist die Antwort, Herr. Mögen diese Dinge uns näher zu dir bringen und näher zu dir ziehen, Herr. Schenk uns diese Gotteserfahrung in unseren schwierigen Zeiten und stärke uns, Herr. Gib uns ein Herz, das dich sucht und das dir vertraut, das auf dich harrt. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.